Wir haben es ja im bisherigen Podcast schon ein bisschen angesprochen. Ich bin diese Woche noch für 2 Tage auf die Eurobike gefahren, um hier vor Ort am Bodensee spannende Leute aus der Fahrradszene zu treffen und um auch ein wenig über die Radsportszene zu fachsimpeln. Denn hier auf der Eurobike ist auch Bernd Landwehr und ich persönlich kenne ihn vor allem von Twitter. Dort ist er als Radsportmagazin unterwegs. Dann gibt es auch noch einen eigenen Podcast, wie ich gesehen habe, und natürlich die Webseite cyclingmagazine.de. Was ich persönlich sehr schätze übrigens, sind die Twitter-Tagebücher von großen Rundfahrten, wie gerade zum Beispiel von der Vuelta mit John Degenkolb. Bernd Landwehr ist auf jeden Fall einer der besten Auskenner im Radsport, würde ich mal so vermuten. Und ich freue mich, dass wir jetzt Anfang September über die vielen bereits feststehenden Wechsel und Veränderungen im Fahrerfeld sprechen können. Hallo Bernd erstmal.
Hallo.
Nach der Tour de France werden ja traditionell die ersten Wechsel dann bekannt gegeben Anfang August. Da sortiert sich der Radsport so ein bisschen für das kommende Jahr. Im deutschsprachigen Markt hat der Wechsel von Lennart Kemner zu Bora Hansgrohe ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Kann man sagen, dass man dort sehr konsequent an einer immer stärker werdenden Mannschaft arbeitet?
Bei Bora Hansgrohe glaube ich schon, dass man das sagen kann. Man sieht das ja, das Team hatte ja vor ein paar Jahren, wo Peter Sagan ins Team kam, so ein bisschen den Umbruch und quasi von heute auf morgen in die World Tour. Und direkt ganz nach oben. Und das muss man schon sagen, dass es beeindruckend ist, wie sie das gelöst haben. Und dass sie es auch wirklich geschafft haben, da mit vielen Fahrern, die dazukamen, mit Peter Sagan dann auch eine Einheit und ein Team zu formen. Und das ist, glaube ich, so das Beeindruckendste. Und sie haben damals auch eine Infrastruktur geschaffen. Trainer ins Team geholt, insgesamt den Staff verbessert. Und da haben sie schon einen Sprung gemacht. Und ich glaube, man sieht das, dass sie mit einem klaren Plan arbeiten. Dass sie sich genau überlegen, wer passt ins Team, welche Rolle. Und dass sie nicht nur aufs nächste Jahr oder auf 2 Jahre schauen, sondern dass ihnen auch sehr, sehr wichtig ist, okay, was passiert in 3, 4, 5 Jahren, wie können wir die Fahrer dahin entwickeln? Und bislang, muss man sagen, haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Emanuel Buchmann ist sicher ein herausragendes Beispiel, aber wenn man jetzt auch guckt, dass sie einen Maximilian Schachmann verpflichtet haben mit einer klaren Perspektive, dass sie einen Pascal Ackermann aufgebaut haben, wo man sagen muss, der ist absolute Weltspitze unterdessen. Und ich glaube, in diese Reihe fügt sich dann die Lennart Kemner-Verpflichtung dann auch ein.
Ja. Kann man vielleicht sogar so weit gehen und sagen, das ist irgendwie der Versuch, einen deutschsprachigen Kern mit Peter Sagan zu haben am Ende?
Ach, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht darum, dass sie wollen eine sehr, sehr gute Mannschaft machen. Und wenn man weiß, was sie für eine Sponsorenstruktur haben, sind natürlich deutsche Fahrer sehr, sehr wichtig. Der deutsche Markt ist sehr, sehr wichtig, aber natürlich auch international. Und ich sag mal, wenn man jetzt einen Fahrer hat, der Top 5 bei der Tour de France fahren kann oder einen Frühjahrsklassiker gewinnt, dann ist es jetzt international nicht unbedingt wichtig, ob der aus Deutschland oder Italien kommt. Aber für die deutschen Sponsoren ist das natürlich schön, wenn das ein deutscher Fahrer ist.
Dann schauen wir vielleicht auch mal direkt auf den Frauenradsport. Da soll es ja im kommenden Jahr auch Neuerungen geben, schon ein bisschen länger bekannt. Also ein Mindestlohn für Fahrerinnen. Was deutet sich denn da so an?
Dahinter steckt ja eigentlich eine größere Veränderung grundsätzlich im Radsport. Die UCI hat da schon vor einigen Jahren versucht, eine Reform anzuschieben. Die wurde immer wieder angepasst und verändert, auch nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern. Und nun ist es so, dass es auch World Teams, also quasi World Tour Mannschaften für den Frauenradsport geben soll. Da gibt es 8 Bewerberinnen, die sollen Lizenz erhalten. Dahinter steckt auch ein langfristiger Plan. Und Teil dieser Reform sind dann eben auch, dass es Versicherungen geben muss, dass es auch Mindestgehälter geben muss, dass auch die Lizenzen über eine längere Zeit festgeschrieben werden. Die Idee dahinter ist, dass man versucht, den Frauenradsport weiter zu professionalisieren. Man sieht, dass es einen Aufschwung gibt. Es gibt immer mehr Rennen auch im Fernsehen zu sehen. Die sind teilweise sehr, sehr unterhaltsam. Und jetzt versucht man halt, das Ganze auch noch ein bisschen professioneller zu machen. Und man muss aber auch da beide Seiten betrachten. Es gab jetzt auch relativ schnell wieder Kritik. Im ersten Moment klingt das toll, Mindestgehalt und so weiter. Und jetzt gab es Mannschaften, die gesagt haben, ja, das mit dem Mindestgehalt ist schön und gut, aber wenn wir das zahlen, haben wir als Team große Schwierigkeiten, überhaupt zu bestehen. Und da muss man dann auch sagen, okay, diese Kritik kann man verstehen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch irgendwann einen Weg bestreiten, der es ermöglicht, dass der Frauenradsport auch, ich sag mal, den Stellenwert bekommt, den er verdient hat.
Jetzt ist ja Radsport allgemein ein Sport, der sehr stark auch von Partnern und Sponsoren abhängt. Was wir im Frauenradsport auch beobachten, wenn man sich da mal die Szene so anschaut, ist, dass da viele Marken auch wieder auftauchen, die beispielsweise im Männerradsport eine Rolle spielen, Sunweb, Trek zum Beispiel. Begrüßt du das, dass die auch das aufbauen? Könnte das vielleicht sogar ein Weg sein, dass viele oder alle Männerteams auch Frauenteams dann haben?
Ja, also mit Movistar und FDJ gibt es ja noch mehr Beispiele. grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz gut und vielleicht kann das ja, also abgesehen davon, dass man da auch logistisch Vorteile von haben kann, wenn man bestimmte Bereiche von so einem Team sowieso hat, dann kann man das auch für Frauen und Männer mitmachen. Grundsätzlich wäre es, glaube ich, vielleicht sogar wünschenswert, dass wenn ein Sponsor in den Radsport einsteigt, dass es dann irgendwann vielleicht auch so ein Stück weit normal ist, dass man sagt, okay, ja, wir machen das nicht nur für Männer, sondern wir machen Frauenteam mit. Dass das ganze Thema komplex ist und dass man auch immer gucken muss, wie viel Budget, an welcher Stelle und wie lohnt sich das. Und das ist ja im Endeffekt das, was Sponsoren immer hinterfragen. Sie sagen, wir geben da Geld für und die Währung, die man dafür kriegt, ist Aufmerksamkeit. Und was bringt uns an welcher Stelle wie viel Aufmerksamkeit? Das entscheidet dann darüber, wo sie ihr Geld gerne platziert haben möchten. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich ganz gut, diese Entwicklung. Und man muss jetzt mal gucken, wie das weitergeht.
Wenn man jetzt mal auf die Wechsel guckt und auf die spektakulären Schlagzeilen, die wir so die letzten Wochen gesehen haben, dann ist da neben De Koenig Quickstep sicher ein großes Team Ineos, also früher Sky, das bekannteste Team der Welt, könnte man wahrscheinlich sagen, schon allein eben wegen der vielen Tour de France-Siege. Dort scheint man jetzt so sehr auf Nummer sicher gehen zu wollen, denn neben Froome, Thomas und Bernal haben sie jetzt noch eben den Giro-Sieger 2019 Carapaz dazugeholt. Ist das dann das Über-Rundfahrt-Team?
Ich glaube, das waren sie die letzten Jahre schon und dieses Jahr waren sie das erste Mal nicht so stark und dann wurde es direkt interessant. Ob man da jetzt wirklich sagen kann, dass der Verlauf der Tour de France wirklich damit zusammen ist, müsste man tiefer in die Analyse einsteigen, aber ich glaube, das haben sie schon seit Jahren so gemacht. Sie haben ein klares Ziel, das Ziel hieß bis jetzt immer der Toursieg, alles andere war mehr oder weniger egal, auch wenn sie bei den Klassikern extrem stark waren und auch bei anderen Rundfahrten, aber das Ziel war die Tour de France und sie wollen halt sicherstellen, dass sie auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr die Tour de France gewinnen und sie suchen sich die beste Mannschaft raus. Ich fand jetzt die Verpflichtung von Richard Carapaz weniger überraschend, also dem Giro-Sieger. Wenn man bedenkt, dass Chris Froome, schwerer Sturz, und Geraint Thomas, die sind auch nicht mehr die Jüngsten. Das heißt, man muss auch da überlegen, okay, wann gehen wir mit welchem Kader den nächsten Schritt? Und da glaube ich, passt der Carapaz ziemlich gut rein.
Also es könnte eher so eine Doppelspitze jüngeren Ausmaßes sein, sozusagen.
Doppelspitze jüngeren Ausmaßes klingt gut. Ich glaube, mit Egan Bernal haben sie den Fahrer, der die Chance hat, die Tour de France zu dominieren die nächsten Jahre. Wenn man sich anschaut, wie weit er ist, auch von dem, wie er sich bewegt, was er tut, wie er Rad fährt, das ist extrem beeindruckend. Da sehe ich, kommen vielleicht noch ein paar Raketen jetzt, aber das ist schon jemand, der die Chance hat. Und wenn man dann schafft, da ein Team drumherum aufzubauen, was in den Bergen extrem stark ist, ich meine, die haben auch noch Fahrer wie den Sosa und also das ist schon eine krasse Truppe. Und dass man dann sagt, ja, mit Carapaz und vielleicht macht man es aber auch so, dass man Carapaz erstmal eine andere Rundfahrt bestreiten lässt. Das hängt dann davon ab, wie die sich aufstellen. Ja.
Das sagt Bernd Landwehr vom cyclingmagazin.de im Gespräch hier auf der Eurobike. Wir sprechen gleich im Podcast noch ein bisschen weiter im Bonustrack. Aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gern.
Und zack, schwuppsdiwupps sind wir auch schon im Podcast Bonustrack. Wer also die lange Version hört, der kann jetzt noch ein bisschen weiter mit uns einsteigen in die verrückte Welt der Transfers 2019 in der Fahrradszene. Denn was ja auch ganz spannend ist, jetzt gerade läuft ja noch die Vuelta, aber in Spanien passiert was ganz Spannendes bei Movistar. Denn da gehen mit Landa, Carapaz, den wir gerade schon angesprochen haben, und Quintana gleich drei relativ große Namen.
Das ist in der Tat sehr, sehr spannend zu verfolgen, auch weil man die Auswirkungen dieser Transfers auch im Rennen beobachten kann, weil sie sind sich da nicht mehr so ganz grün. Ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt für das Team ist, sich zu verändern. Ich glaube, dass man hat mit Nairo Quintana große Siege eingefahren, Giro Vuelta gewonnen, bei der Tour Etappensiege geholt, vergangenes Jahr, dieses Jahr. Das sind schon große Erfolge, aber ich glaube jetzt braucht es einen Umbruch. Sie haben viele junge Fahrer und mit jemandem wie Alejandro Valverde im Team hat man immer eine Kapitänsrolle mehr oder weniger besetzt und irgendwie deutet sich ja nicht an, dass er jetzt sofort aufhören möchte, Rad zu fahren. Und jetzt steht das, glaube ich, an und ich glaube, das war einfach ein relativ logischer Schluss, dass man sagt, okay, ich glaube, dass Richard Carapaz das Team verlässt, das hätte man sich anders gewünscht. Da hätte man schon gehofft, dass er bleibt. Und bei Mikel Landa, es zieht sich ja so ein bisschen durch seine Karriere durch, dass er ein Team verlässt, um Kapitän zu werden. Und dann klappt es aber irgendwie doch auch nicht so immer richtig. Und ja, aber ich glaube, sie haben, also Movistar steht vor einer großen Veränderung, das ist richtig. Aber ich glaube, sie haben auch eine riesige Chance. Sie haben junge, hungrige Fahrer. Der junge Soler, der ist extrem stark. Paris-Nizza schon gewonnen. Und jetzt haben sie auch noch Enric Mas verpflichtet, ein Riesentalent. Also auch da geht die Mannschaft einen Weg, dass sie sich verjüngen. Und ich glaube, das war jetzt auch dringend an der Zeit.
Wenn man jetzt mal international so weiterschaut, dann gibt's auch noch Jumbo Visma. Ich persönlich habe so das Gefühl, dass sie quasi die niederländische Bora Hansgrohe-Strategie so ein bisschen verfolgen. Also niederländischer Kern mit internationalen Stars. Teilst du die Analyse?
Also sie haben Tom Dumoulin verpflichtet mit dem klaren Ziel, und das finde ich auch toll, dass sie das sagen. Sie wollen ebenbürtig mit Ineos sein. Sie wollen sie angreifen. Sie wollen versuchen, die Tour zu gewinnen, oder sie wollen grundsätzlich versuchen, Grand Tours zu gewinnen, aber natürlich in erster Linie die Tour. Ich glaube, dass das Team Jumbo-Visma eines der interessantesten Projekte ist, die es überhaupt im Profiradsport gibt, weil sie sehr, sehr konsequent arbeiten, sehr akribisch arbeiten. Man konnte das dieses Jahr bei der Tour de France sehen, wie sie sich auf das Mannschaftszeitfahren vorbereitet haben. Sie schaffen es auch, in Team-Spirit zu erzeugen, was wirklich beeindruckend ist. Wenn man das auch sieht, Toni Martin ist da hingewechselt, der fühlt sich auf Anhieb wohl in der Mannschaft, bringt sich da voll ein, und sie haben auch keine Probleme damit, wenn Steven Kruiswijk und Primoz Roglic gleichzeitig starten bei einer Rundfahrt. Das sortiert sich dann auch aus, und jetzt holen sie Dumoulin noch dazu. Das bringt nochmal einen richtigen Schub, und ich bin mal gespannt, wie sich das dann auch verändert wird, weil im Endeffekt hofft jeder, dass es endlich mal jemanden gibt, der so stark ist wie Ineos. Und vielleicht macht ja der Tourveranstalter dann nächstes Jahr, keine Ahnung, 3 Einzelzeitfahren für Dumoulin, und dann müssen wir mal gucken, was in den Bergen mit Bernal passiert. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Jumbo-Visma eine Mannschaft, die sich extrem entwickelt hat. Und ich glaube, wenn man dann auch ein bisschen dahinter guckt, hinter die Teamstrukturen, welchen Weg, wo sie herkommen, damals aus dem aufgelösten Rabobank-Team und über Belkin, und die haben schwierige Jahre hinter sich, waren auch so, glaube ich, so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Identität. Aber die haben sie jetzt gefunden, und sie ziehen das konsequent durch. Und bislang muss man echt sagen, also was sie im vergangenen Jahr gezeigt haben, was sie dieses Jahr gezeigt haben, das ist echt beeindruckend.
Jetzt ist ja diese ganze Transferperiode auch immer so ein bisschen Dominosteinspielchen. Also bei Sunweb gibt es nämlich auch viele Veränderungen logischerweise, und wir haben eigentlich die Namen schon angesprochen. Also Dumoulin geht, Kemna geht. Was wird aus dem Team?
Das ist eigentlich das nächste spannende Thema, und ich persönlich finde das auch super interessant, weil ich kein Gefühl dafür habe, was da nächstes Jahr passiert. Also bei Jumbo-Visma oder bei Movistar kann man sich ungefähr ausrechnen, was die vorhaben und was sie machen. Aber Sunweb war eine, wenn man sich überlegt, wo die herkommen, mit Marcel Kittel, die großen Sprintsiege, damals noch hieß das Team noch Skill Shimano, und dann haben sie eine Toureinladung gekriegt, dann sind sie größer geworden. Mit John Degenkolb waren sie super erfolgreich. Jetzt sind immer weiter gewachsen mit Tom Dumoulin. Dann hatten sie jemanden, der Rundfahrten gewinnen kann, haben sich komplett umgebaut, wollten dann ein Grand Tour-Team werden und weg von den Sprints. Und ja, und jetzt gibt es keinen Grand Tour-Fahrer mehr, und jetzt müssen sie auf die Klassiker gehen, und sie haben gute Fahrer, aber man darf schon gespannt sein, wie ihnen das gelingt, und der Umbruch, den es auch dort in der Mannschaft gibt, jetzt nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch schon im vergangenen Jahr, haben viele Altgediente, sage ich jetzt mal, auch im Umfeld das Team verlassen. Da muss man wirklich gucken, wie sie das hinkriegen. Also im Moment muss ich sagen, auch die Verpflichtungen, die sie gemacht haben, haben gute Fahrer geholt, auch erfahrene Fahrer geholt, mit Jascha Sütterlin oder auch Nico Denz ist gekommen, aber sie haben eine extrem junge Mannschaft. Jetzt wieder Neos verpflichtet, gefühlt ist das halbe Team irgendwie 23 und jünger. Und da muss man mal gucken. Aber sie haben jetzt mit Thijs Benoot jemanden verpflichtet, der bei sehr vielen Rennen extrem gut sein kann. Und sie haben mit Bling, also Michael Matthews, einen endschnellen Klassikerfahrer, sodass man echt mal gucken muss, in welche Richtung es geht. Ich glaube, die gehen jetzt so in Richtung Klassikermannschaft. Und dafür haben sie echt gute Fahrer. Und was sie dann bei den Grand Tours machen, da bin ich mal gespannt. Aber die Metamorphose erst vom Sprintteam zum Grand Tour-Team und jetzt zurück zum Klassiker-Team, das ist beeindruckend, ja.
Ganz, ganz viele Fragezeichen gibt es auch. Auch da ist schon ein Name gefallen, Kittel, auch wenn er jetzt mittlerweile ja keine Rolle mehr spielt im aktiven Fahrerfeld. Aber ganz viele Fragezeichen gibt es noch beim Team Katjuscha Alpecin. Was ist denn da so deine Prognose und Einschätzung?
Also die Situation im Moment ist, dass keiner weiß, wie es weitergeht. Grundsätzlich ist es so, Sponsoren haben gesagt, haben ihre Verträge nicht verlängert. Das heißt, das Team steht im Moment so da, wie es ist. Sie können mehr oder weniger keine Fahrer verpflichten. Es ist nicht klar, wie es nächstes Jahr weitergeht. Sie haben aber noch Fahrer unter Vertrag. Zum Beispiel Nils Pollitt ist da ein sehr prominentes Beispiel. Und das bringt so ein bisschen diese ganze Diskussion ins Rollen. Um jetzt nicht ewig weit auszuholen, aber es geht da im Endeffekt auch um die World Tour Lizenz. Also mit der World Tour Lizenz kann man bei den ganz großen Radrennen starten. Nun hat das Team eine World Tour Lizenz. Diese ist natürlich sehr, sehr wertvoll, weil wenn man sieht, es bewerben sich für die kommende Saison 23 Mannschaften für eine World Tour Lizenz. Es können gar nicht alle eine bekommen. Das heißt, diese Lizenz und gerade mit Nils unter Vertrag ist sie natürlich sehr, sehr wertvoll, weil wenn man jemanden hat, der bei Paris-Roubaix aufs Podium fahren kann, das ist ein Riesending. Und jetzt versucht man, glaube ich, vom Management vielleicht noch mit einem anderen Team zu fusionieren, um vielleicht doch noch die Infrastruktur zu erhalten, dass es doch noch weitergeht. Und jetzt muss man einfach mal abwarten. Die Lizenzunterlagen müssen bis zum 1. Oktober eingereicht werden und danach wird man gucken, was passiert. Also im Moment gibt es, soweit wie ich zumindest weiß, gibt es keinen anderen Stand, als dass das Management versucht, dass es irgendwie weitergeht, ob eine Fusion oder mit Sponsoren, wie auch immer. Aber dass man jetzt sagt, okay, so wird es nächstes Jahr sein, das wissen wir noch nicht.
Es klingt auf jeden Fall so, obwohl die aktuelle Saison ja noch gar nicht zu Ende ist. Die Weltmeisterschaften stehen beispielsweise noch an und auch noch ein paar Klassiker. Dass 2020 durchaus im Fahrerfeld noch mal einige Wechsel stattfinden und einige Neusortierungen. Und dass das kommende Jahr auch wieder ein sehr interessantes Radsportjahr sein könnte, oder?
Ja, da gehe ich ganz fest von aus. Und ich glaube auch, dass den Trend, den wir so in den vergangenen Jahren gesehen haben, dass die Mannschaften immer klarer werden von den Zielen, die sie haben, dass wirklich ab dem ersten Rennen in der Saison Vollgas gefahren wird, das nicht mehr ist wie früher, dass man sich in Australien einrollt und dann gucken wir mal so langsam Richtung Frühjahrsklassiker. Das ist nicht mehr so. Heute werden die Rennen von Anfang an, sind die hart umkämpft. Und ich glaube auch, dadurch, dass wir jetzt die Situation haben, und das ist eigentlich sehr, sehr schön, dass es so viele Mannschaften gibt, die gerne in die World Tour wollen, muss man jetzt auch gucken, dass es dem Radsport gelingt, in seiner Infrastruktur diese Sponsoren, die da reindrängen, das Geld, was da ist, dann auch sinnvoll zu verteilen. Denn es bringt ja jetzt auch nichts, wenn wir nur noch World Tour Teams haben und es fehlt dann der Unterbau, der Pro-Conti-Bereich, wo gerade junge Fahrer erstmal hinwechseln können, um sich zu entwickeln, wenn das dann weg ist. Also da muss man in der Struktur muss man gucken. Aber ich glaube, so rein sportlich, wenn wir das gesehen haben mit Mathieu van der Poel und Wout van Aert und jetzt auch mit Egan Bernal, und es gibt so viele junge Fahrer, Remco Evenepoel, es gibt so viele junge Fahrer, wo man einfach nicht so genau weiß, was kann man denen zutrauen, und die können irgendwie alles, und das, glaube ich, bringt dem Ganzen schon ganz schön Würze.
Jetzt haben wir die ganze Zeit schon sehr viel über Wechsel und Transfers geredet, aber ein Name ist auch schon gefallen, Marcel Kittel. Der hört auf, hat für viel Aufsehen gesorgt. Im Spiegel hat er, glaube ich, ein großes Interview gegeben. Im ZDF ist er jetzt irgendwie Kommentator. Was ist so dein Fazit jetzt zu diesem Rücktritt, zu den Sachen, die vorher so passiert sind, und ja, wie es jetzt für ihn weitergeht?
Also ich glaube, dass es für ihn die richtige Entscheidung war. Ich habe ihn jetzt bei der Deutschlandtour gesehen. Ich fand es auch schön, wie er das im Fernsehen gemacht hat. Ich finde, er hat die Rolle des Experten super gut ausgefüllt, zumindest was ich so mitbekommen habe. Und er macht das authentisch. Er macht das auch jetzt ohne irgendwie sich darzustellen oder so. Das fand ich, hat dem Ganzen schon gut getan. Ich glaube, dass es für ihn die richtige Entscheidung war. Ich habe selbst kurz mit ihm gesprochen, und wenn er das Feuer nicht spürt, wenn er das nicht sein möchte, dann glaube ich, macht es auch wenig Sinn. Ich glaube, dass es für ihn die richtige Entscheidung war. Ich glaube, er freut sich auch, so ist mein Eindruck, auf die nächste Karriere. Ich weiß nicht, ob man dazu Karriere sagt, aber einfach auf den nächsten Schritt im Leben. Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt auch glücklich ist, dass die Entscheidung mit all dem, was drumherum war, dass die Entscheidung getroffen ist. Und mein Eindruck, dass es auch für ihn die richtige war. Und um beurteilen zu können, was vorher alles gewesen ist, das ist natürlich extrem, extrem schwer, aber ich glaube, kann man festhalten, das ist mit der Mannschaft und ihm, das hat einfach nicht zusammengepasst. Und dann muss man, glaube ich, auch an irgendeinem Punkt das dann einsehen. Und ich glaube, es ist für alle schade. Ich glaube, es gibt auch viele Fans, die ihn gerne noch 2, 3, 4, 5 Mal bei der Tour de France gesehen hätten. Aber im Endeffekt, glaube ich, war das so ein Prozess, der irgendwann mit dem Wechsel zu Katjuscha Alpecin und vielleicht sogar schon vorher irgendwie so sich angebahnt hat, und dann hat er seinen Lauf genommen, und im Endeffekt, glaube ich, für ihn gab es jetzt nur die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, Vollgas weiter oder der nächste Schritt, und er hat sich für den nächsten Schritt entschieden, und mein Eindruck ist, dass es für ihn die richtige Entscheidung war.
Von außen sieht es natürlich logischerweise so aus, als ob er vielleicht dann doch mit so einem Tränen im Auge, also ich glaube, er hätte schon gerne natürlich irgendwie auf dem Höhepunkt aufgehört und nicht in so einer Situation, aber du meinst schon, dass, und du hast ja auch mit ihm gesprochen, das war jetzt eigentlich der konsequente Schritt.
Also ich glaube, konsequent ist es auf jeden Fall. Natürlich wünscht sich, glaube ich, jeder Sportler, dass er in einer anderen Situation seine Karriere beendet. Ich glaube, für ihn, er stand jetzt, glaube ich, an dem Punkt nach den anderthalb katastrophalen Jahren bei Katjuscha Alpecin. Muss man auch dazu sagen, gab auch Erfolge, Tirreno Adriatico Etappe gewonnen, darf jetzt nicht nur sagen, dass da gar nichts funktioniert hat, aber ich glaube, es war jetzt schon irgendwie so an dem Punkt, dass er irgendwie eine Entscheidung treffen musste. Ich glaube, dass er Angebote gehabt hat. Ich glaube, er hätte weiter Radprofi sein können. Aber ich glaube, er hat für sich die Entscheidung getroffen, dass er das nicht mehr möchte. Und ich glaube, das kam, glaube ich, bei allem, was er gesagt hat, auch klar so rüber. Und ich glaube ihm das auch. Und ich habe jetzt auch kurz mit ihm darüber gesprochen, wie es jetzt weitergeht. Und da merkt man schon, dass er einfach Bock hat auf den nächsten Schritt und mit Familie und Studium, und dass er da einfach schon drinsteckt. Und das ist schon ganz gut. Aber grundsätzlich zeigt dieses Beispiel halt auch wieder, wie komplex Profi-Radsport ist. Das ist nicht nur irgendwie sind keine Maschinen, die irgendwie nach einem Trainingsplan irgendwie und ein Garmin dann irgendwie Wattwerte treten und alles ist gut, sondern im Endeffekt gehört zu dem Athleten die Physis, da gehört aber auch die Psyche mit dazu, das Umfeld, und dann sieht man, wie komplex das ist. Und dann kann sowas auch, wenn man sich überlegt, vor 2017 war er der beste Sprinter der Welt. Da wäre niemand auf die Idee gekommen, dass er 2 Jahre später kein Radprofi mehr ist.
Das sagt Bernd Landwehr, hier auf der Eurobike aufgenommen, live on tape sozusagen. Ich sag vielen Dank für die Zeit, für den Kaffee und das Wasser, und noch einen schönen Tag.
Ich bedanke mich.